ラディオキャプス。The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo, herzlich willkommen zur Radiotalks-Ausgabe Dezember 2020. Heute mit Sebastian.
Hallo.
Und mit Robert.
Servus.
Ja, und wir haben uns gedacht, wir setzen uns mal zusammen und, weiß ich nicht, quatschen einfach so ein bisschen, so ein bisschen über kleine Tools, die wir so verwenden, und vielleicht können wir ja auch noch so ein bisschen Jahresrückblick machen. Schauen wir mal, wo uns die Sendung hintreibt. Und ja, genau. Also nicht, wer hat ein kleines Tool, was er vorstellen will? Fangen wir vielleicht damit an, dass wir einfach mal so, ja, was ihr so tagtäglich benutzt, was ihr irgendwie interessant findet, was ihr hier mal vorstellen wollt, dass wir da mal so durchgehen. Wir haben hier eine kleine Liste, sehe ich, in unserem Pad.
Ja. Ich würde vielleicht einfach mal mit was anfangen. Ich würde mit dem Quark-Terminal anfangen. Oder
mit was?
Quake.
Quake.
Ja, es kommt aus dem Spiel Quake, wird aber mit G-U-A-K-E geschrieben.
Guacamole.
Guacamole, ja. Das Guacamole-Terminal.
Genau, das ist halt das Gnome-Terminal, was aus dem Spiel Quake abgeleitet wurde. Da scheint es wohl auch so einen Art Terminal zu geben, was von oben oder unten irgendwie ins Bild rein fährt. Ich habe das Spiel nie gespielt, aber das Terminal liebe ich über alles. Das ist bei mir wirklich tagtäglich, ja, eigentlich fast das Erste, was ich aufmache, wenn ich am PC oder am Laptop sitze. Man kann sich das dann auf Shortcuts legen, dass es sich halt aufklappt. Das fährt dann von oben in den Bildschirm rein. Da kann man dann auch auswählen, wie viel vom Bildschirm es jetzt verdecken soll. Ich habe das so ein bisschen transparent eingestellt, sodass man so leicht durchgucken kann. Und einfach traumhaft. Also wie gesagt, bei mir permanent im Einsatz. Da mache ich eigentlich alles mit. Ich nutze das normale Terminal eigentlich gar nicht, weil ja, das kann man halt mit dem Shortcut schnell ausklappen und wieder verstecken und ist dann auch, wenn man irgendwelche Anleitungen liest oder sowas, sehr flexibel unterwegs.
Ja, ich benutze das auch, aber nicht das genau, sondern die KDE-Variante davon, nämlich Jakuake. Wenn es startet, Standard-Shortcut ist F12, also wenn ich bei mir hier F12 drücke, fährt es auch runter. Man kann natürlich auch noch einstellen, wie viel es runterfahren soll und auch, ob man es transparent haben will oder nicht. Und dann kann man auch mehrere Shells öffnen und so. Also ich benutze das auch jeden Tag eigentlich.
Ja, ich hab meinen Shortcut umgestellt. Also F12 ist hier auch der Standard eigentlich. Ich habe aber Alt-Tab. Ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen intuitiver und schneller vor allem auch gegriffen als die F12-Taste. So hoch greife ich nämlich seltenst beim Schreiben. Und naja, bei Alt-Tab, da hat man halt eben seine Daumen sowieso schon in der Nähe liegen. Und deswegen geht das halt rasend schnell. Also das habe ich immer umgestellt. Und man muss leider gucken, wenn man Gnome verwendet, ist Alt-Tab schon belegt. Und das muss man dann halt eben manuell einmal umlegen, wenn man den Teil so ähnlich verwendet. Und bei mir ist das eben irrelevant. Ich weiß noch nicht mal, was drauf liegt, weil ich es immer gleich wegmache, wenn ich irgendwas installiere.
Also ich kenne es so von Task wechseln.
Ja. Ja.
Das könnte sein, aber es ist jetzt nicht das, was mich was ich jetzt so dringend brauche, wie mein Terminal.
Das ist natürlich ein Argument.
Ja, also Alt-Tab, wenn ich Alt-Tab drücke, dann geht er halt durch meine offenen Fenster und ich kann halt das offene Fenster auswählen, was ich haben will. Das ist schon auch eine Kastenkombination, die ich öfter mal benutze. Deswegen würde ich die jetzt nicht weg diskutieren wollen, oh, weglegen wollen.
Oh, jetzt muss ich mich, Entschuldigung, halt, Alt-Tab, klar, logisch. Nee, sorry, ich hatte die Leertaste natürlich, Space, Alt-Space, sorry.
Okay, ja, ah, gut.
Die ist auf jeden Fall schon belegt bei Gnome. Ich weiß echt nicht, was drauf liegt, aber sie ist auf jeden Fall sehr praktisch an der Stelle. Alt-Tab, klar, logisch, für zum Wechseln zwischen den offenen Fenstern, ja.
Ah, gerade noch mal gerettet, ja.
Gerade noch mal gerettet, ja, da hätten mich jetzt viele für verrückt erklärt, glaube ich. Zumindest hätte es getan.
Wir dürfen es aufs Weihnachtskoma schieben. Alles okay.
Ja, übrigens, genau. Auch für alle, die mehrere Tastaturlayouts verwenden, ist dann die Super Space-Taste, also Super-Taste plus Space gedrückt, ist der Wechsel zwischen den Tastaturlayouts, die man eingestellt hat.
Okay. Also bei mir ist die Super-Taste tatsächlich ein Pinguin.
Das ist sehr schön. Ich wollte schon Windows-Taste sagen, aber dann ist mir Super eingefallen wieder. Ich hätte gerne einen Pinguin an der Stelle, aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen, sowas zu machen.
Aber da gibt's doch so.
Ja, ich hab so eine. Ja, nee, ich habe da jetzt tatsächlich, ich habe vor langer Zeit mir mal so eine Sherry-Tastatur gekauft, die gab's mit Linux-Layout. Also gibt's mittlerweile nicht mehr, aber ich habe so eine, da ist halt ein Pinguin tatsächlich drauf.
Ja, das mit den Custom-Tastaturen ist wirklich so ein bisschen traurig. Da sind dann das Einzige, was ich mal gesehen habe, die kosten dann aber auch gleich irgendwie 300-400 Euro, und das bin ich dann irgendwie doch nicht bereit, für eine Tastatur auszugeben.
Man müsste doch eigentlich nur diese eine Taste machen. Den Rest brauchst du ja auch. Bräuchte nur diese
eine. Naja gut,
eine
ich hätte
Taste.
Gerne auch mal eine Tastatur mit einem Neo-Layout, muss ich gestehen.
Okay. Vielleicht musst du mal in der Maker-Szene fragen. Vielleicht kann dir jemand die drucken oder so.
Ich habe auch schon mal gehört, man kann die sich ätzen oder sowas. Also ich meine, bald habe ich hier eine schwarze Tastatur vor mir, weil die einfach vergriffen ist. Also die meisten Buchstaben sieht man schon nicht mehr. Zumindest mal so die bei Neo am häufigsten getippt werden.
Aber ganz schwarze Tastaturen gibt's doch, glaube ich, zu kaufen. Sowas gibt's, glaube ich, nicht.
Die gibt's auf jeden Fall, ja. Deswegen bin ich auch gerade drauf gekommen. Und ich sehe halt hier, dass, ich weiß gerade gar nicht, was da unter den normalen drunter ist. Neben dem H und dem G. Die Tasten sind auf jeden Fall nicht mehr da.
F und J?
Ja.
Ja, F und J ist nicht da, dann ist das D, das S ist nicht mehr da.
W-A-S-D wahrscheinlich.
Nee, das A ist lustigerweise noch da, aber das liegt daran, dass ich halt Neo schreibe, und dann liegt halt an der Stelle, wo das F und das J ist, liegt halt das N und das E. Aha, und das wird halt sehr oft geschrieben.
Ja, das ist richtig. Also dann, und das sind ja auch diese beiden Hobelchen so für 10-Finger-Layout oder sowas, habe ich mal gelernt.
Ganz genau, ja.
Also F ist links und J ist rechts. Also das, vielleicht kannst du dich da orientieren. Also aber schreibst du so gut, dass du gar nicht runterschaust?
Ich gucke nie runter. Nee, ich habe, wie gesagt, Neo-Layout, was ich schreibe, aber habe halt Quertastatur. Cool. Da bringt mir das Draufgucken nicht wirklich viel.
Ja, ist auch wieder wahr.
Genau. Und wer nicht weiß, wovon wir reden, Neo-Layout, hatten wir es für die Dezember- oder für die Januar-Sendung?
Januar-Sendung war das.
Januar-Sendung, genau. Wir haben letztes Jahr, war das letztes Jahr?
Das letztes war Jahr auf dem Kongress? Ja, im Kongress, genau.
Genau, wir haben letztes Jahr auf dem Kongress über die verschiedenen Tastatur-Layouts geredet und haben auch einen längeren Beitrag dazu dann in der Januar-Sendung gemacht. Also dann könnt ihr das auch nochmal nachhören, wenn ihr nicht mehr wisst, was eigentlich Neo-Tastatur-Layout sein soll und warum es überhaupt verschiedene gibt, weil eigentlich sehen ja alle Tastaturen in Anführungsstrichen gleich aus.
Genau, aber viele nutzen halt doch das Querz oder QWERTY und QWERTY-Tastatur. Das habe ich zumindest schon mitgekriegt. Und das heißt, wenn man zwei Layouts hat, ist zumindest mal die Super- und die Leertaste, da ist der Wechsel sehr schnell getan dann zwischen den zwei Layouts. Zumindest unter Gnome. Ich weiß nicht, wie es unter KDE aussieht. Ich denke aber mal, das wird ähnlich sein dort.
Da gibt's auch Lösungen.
Du sagst jetzt Super und
Die Space-Taste.
Ja, genau. macht da auch. Schaltet mir jetzt hier zwischen Deutsch und Englisch um.
Genau. Sehr schön.
Hey, da hat ja mal jetzt, Distribution.
Ich hatte Neo ja eine Zeit lang, ich hatte ja nach unserem Interview eine Zeit lang mal Neo mit drauf, aber da ich es wirklich nicht benutze, habe ich es wieder rausgeschmissen. War mir dann Ja.
Manchmal braucht man dazu wirklich einen Arschtritt. Ich brauchte damals ja auch einen.
Nee, es ist halt so ein Helferlein, das ist noch nicht richtig, hat sich noch nicht festgesetzt im Rechner.
Gut, was haben wir denn als nächstes?
Also Guake oder Jakoake, könnt ihr euch mal angucken, so Terminal-Emulation mit einer einzigen Taste, die das schön runterfährt. Ja, was ich in letzter Zeit ziemlich viel benutze, ist SS Shuttle. Also so die wie sagen sie, Poor Man's VPN-Lösung. Also ich glaube fast jeden Tag, nee, doch, eigentlich benutze ich es jeden Tag, glaube ich. Also seitdem ich im Homeoffice bin sowieso, selbst auf Arbeit habe ich es ab und zu benutzt, aber seitdem ich im Homeoffice bin, wir haben ja sonst nur so ein, ich glaube, es ist ein Cisco VPN und eigentlich muss man auch einen Antrag stellen und man kriegt auch diese VPN-Sache nur, wenn man irgendwie ein gemanagtes Device hat. So, jetzt habe ich natürlich Linux und damit habe ich natürlich kein von meiner Firma gemanagtes Device. Also würde ich auch kein VPN kriegen. Aber was wir haben, ist SSH-Sprung, Einsprungpunkte sozusagen. Und was ich halt mache, ist die kompletten Netze, die bei mir in die Firma gehen, da sind auch private Netze dabei, also 10 Punkt, such mich mal, oder 192, 168 Punkt irgendwas. Und halt die öffentlichen IP-Adressnetze, die wir haben, die tunnel ich mir da alle durch. Also ich mache eine SSH-Verbindung auf und mache dann lokale IP-Adressen und halt auch, wir haben halt auch öffentliche werden durchgetunnelt. Und wenn ich eine von diesen anspringe, nimmt er halt nicht den normalen Weg durchs Internet, sondern halt diese über SSH getunnelte Verbindung und sagt dann, okay, also die 192.168.30, ja, liegt halt nicht in deinem lokalen Netz, sondern geht halt hier über diesen SSH-Tunnel. Mhm. Und das ist wirklich ein Programm, was ich, seitdem ich es kenne, jetzt jeden Tag verwende, weil ist einfach geil. Und auch, weil wenn du mal im Hotel bist, ja, oft lassen sie wenig SSH durch oder wenn nicht, dann musst du dir halt eine SSH-Verbindung über Port 80 tunneln oder so. Dann kannst du da schon überall raus. Weil Deep Packet Inspection machen sie dann doch selten, aber vielleicht lassen sie nur irgendwie E-Mail und Port 80 durch und 443 durch und sonst nix. Aber gucken ja eh nicht mehr rein, was da noch jetzt für Pakete sind. Also ein SSH-Server auf Port 80 irgendwo selber laufen zu lassen und dann SS Shuttle drüber, tunnelt dich auch aus jedem noch so oder aus vielen kaputten Netzwerken ins richtige Internet.
Der Rettungsanker.
Ja, aber auch wenn ich irgendwelche Server irgendwo administrieren muss und ja, ich weiß halt, den einen Rechner erreiche ich vielleicht noch direkt übers Internet, aber alle Netze dahinter halt nicht und dann ist das schon einfach eine super Lösung, anstatt jetzt überall eine VPN-Verbindung, die dann ja auch der eine macht OpenVPN, der nächste macht dies, der dritte macht wieder das und da ist es einfach über SSH prima.
Ich wollte gerade sagen, also bei SSH kannst du das ja normalerweise auch direkt machen, aber dieses S-Shuttle, das macht das halt ein bisschen einfacher dann wahrscheinlich, oder? Also
ja, genau. Na, sonst tunnelst du dir bestimmte Ports nur durch und nicht eine komplette,
genau,
nicht ein
ja.
komplettes Netz. Ja, also klar, du kannst da sagen, was weiß ich, du willst den Port 443 auf dem Rechner da hinten erreichen über diesen einen Sprungpunkt. Das ist auch relativ easy, aber wenn du jetzt wirklich sagst, du willst, egal was dahinter liegt in diesem Netzwerk, durchtunneln alle Ports, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und das macht aber SS Shuttle für dich. Oder S Shuttle für dich. Also SSH Utle geschrieben. S Shuttle.
Ja, das ist etwas etwas schwierig, ja. Aber eigentlich eine
genau, also das
Kreation
ist,
von Wort.
Ja, also das ist das Top-Programm für mich 2020. Benutze ich jeden Tag. Ich könnte nicht ohne. Ich wüsste nicht, wie ich ohne diese Homeoffice-Zeit überstanden hätte. Geht gar nicht.
Oh, dann dann sollte man das auch mal ehren.
Das werde ich mir mal genauer anschauen. Es sieht ganz nett aus auf jeden Fall. Und klingt sehr interessant.
Ja, also mein Top-Programm 2020. plus eins Like.
Ja, Robert, hast du uns was mitgebracht?
Ja, also ich habe, ich kann nicht sagen, Top-Programm 2020. Ich möchte dieses kleine Programm einfach mal überhaupt ehren, weil ich dieses Programm seit Jahren wirklich regelmäßig brauche, um meinen Job zu machen, und zwar einfach nur Car Rename. Ein Batch-Programm, mit dem man Daten umbenennen kann, in jeder Art und Weise, mit Vorhersicht. Du lädst dir Ordner rein, du lädst dir Dateien rein, was du möchtest, ob das MP3-Dateien sind, Bilderdateien, und kannst die wieder in eine Struktur bringen, egal ob die nummeriert sind, ob die mit eine Index vorne sein sollen oder nur Namen und mit hinten raus dem Datum oder irgendwie gelagert werden können. Das ist für mich, da ich viel Bilder mache und dort auch gerne Ordnung hätte oder auch MP3s aufzuräumen, eine riesengroße MP3-Menge aufzuräumen, da hat, finde ich, Car Rename wirklich mal ein Dankeschön verdient, denn es ist nicht nur das einfache Umbenennen im Batch, sondern man kann auch aus den Dateien heraus Informationen nutzen, um dann wieder eine Sortierreihenfolge hinzubekommen. Mir ist das einmal passiert, wie wahrscheinlich jedem von euch schon mal so eine SD-Karte verreckt ist und man hat aber da Bilder drauf, die man braucht. Und wenn man dann mit dem Task-Disk oder irgendwelchen anderen Recovering-Tools darüber geht, kriegt man die Bilder, wenn man sie bekommt, ja in irgendeiner Task-Disk-eigenen Benennung. Und wenn man sie wieder zurückbekommen möchte in die Reihenfolge, wie das von der Kamera benannt war, da ist dieses Programm einfach schnell und einfach, um sofort wieder den ursprünglichen Zustand zu holen. Also ich finde das großartig. Und es kommen mir jetzt auch immer mehr eben Möglichkeiten, wie man eben das nutzen kann, um wieder Strukturen zu bauen oder in seinem auf seinem Server Ordnung zu halten. Deswegen muss ich sagen, also ich finde dieses Programm so großartig, es ist so klein, aber so großartig, deswegen möchte ich es einfach hier mal nennen, Car Rename. Also es ist eigentlich kommt von der KDE Oberfläche von Plasma, aber es läuft genauso unter GNOME. Also ein großartiges Programm, das wirklich viele, viele Möglichkeiten bietet und wirklich ein Helferchen ist, das kann man wirklich gut gebrauchen.
Das eine grafische Oberfläche hat das, gell?
Ja, das hat so eine schöne kleine Fensteroberfläche, die gibt's, die kann man eben im einfachen Modus nehmen, wenn es einfach nur darum geht, umzubenennen mit Nummerierung und vielleicht einem Prefix. Aber da gibt's dann auch eine erweiterte Funktion, bei der man dann eben bestimmte Informationen abfragen kann. Also EXIF-Daten, IPTC, MP3-Daten kann man abfragen, wenn man braucht, Datumsfunktionen oder Metadaten der Datei abfragen, die man dann wieder für den Namen verwendet. Kann. Also großartig.
Das ist sehr schön. Ich mache das mit den Bildern, da habe ich mir einfach ein Pattern mal zusammengestrickt für ein Kommando auf der Konsole. Mhm. Aber das klingt auf jeden Fall ganz gut, wenn man dann auch ein bisschen einfacher zumindest an diese Reihenfolgen kommt und sowas. Kann man sich das auch irgendwie abspeichern?
Er merkt sich, du hast so Dropdown-Felder und da merkt er sich die Pattern, die du verwendet hast, und die kannst du dann wieder auswählen.
Ah, das ist natürlich sehr cool.
Das ist sehr schön, weil man dann sagt, okay, da habe ich doch schon mal was verwendet, gerade wenn man zum Beispiel Datum rausfieseln will oder bestimmte Nummernwerte vom EXIF-Daten, dann kann man die da wieder reinholen und kann sagen, hey, da habe ich noch mal Bilder und jetzt das hier umbenennen.
So das ist sehr praktisch, ja.
Das Einfachste, was mich immer ärgert, ist das mit diesem XFAT-File-System, dass das immer Großbuchstaben macht. Ich hab gerne Kleinbuchstaben. Und das ist immer das Erste, was ich mache, wenn die Bilder da sind, so in Kleinbuchstaben. Weil du auch sagen kannst, speichere mir die Originalerweiterung in Kleinbuchstaben. Und wutsch, der Batch und alles ist erledigt.
Ja, habe ich tatsächlich auch noch nie verwendet, das Programm.
Und
das, obwohl ich ja KDE-User bin,
aber das habe ich tatsächlich
noch nicht benutzt.
Falls du was falsch gemacht hast, kannst du es auch wieder rückgängig machen.
Okay. Das ist ein Argument.
Das ist nochmal so ein kleiner i-Tüpfelchen, wo man sagen muss, dieses Programm ist wirklich, sollte man mal Dankeschön sagen, also für mich als Admin war, ist, da warte ich schon in vielen Momenten, der Helfer schlechthin.
Interessant.
Ich glaube, das kommt auf meine Installationsliste.
Das heißt, du renames wirklich schon auf der Festplatte und wenn du dann denkst, ah nee, war doch scheiße, macht er das wieder rückgängig?
Ja, genau.
Das ist lustig.
Und das kannst du batchmäßig über Ordner machen. Du kannst ganze Ordner per Drag and Drop reinschieben. Er geht das durch. Dann kannst du auch filtern und sagen, ich will nur die JPEG-Dateien oder nur Textdateien oder sonstige Dateien hier in der Liste haben. Und dann kannst du dann hinten ist die einfache Umbenennung, aber dann hast du auch Felder, die du auswählen kannst, eben Metadaten, Bildinformationen, Toninformationen, die du weiter verwenden kannst. Ist großartig. Gibt schon seit Jahrzehnten. Also ich kenne das schon sehr lange. Auch von der KDE 4 kenne ich es noch und jetzt im Plasma. Also das ist für mich das Standardtool. Das ist eines der ersten, was ich mit installiere.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr hilfreich.
Habe ich gar nicht drauf. Kannst du mal sehen.
Freut mich, so am Ende des Jahres genau, ein Geschenk zu machen.
Genau dafür machen wir das jetzt heute. Hoffentlich, dass auch der ein oder andere noch ein Tool findet, was er schon Jahre gesucht hat und jetzt davon erfährt, dass es sowas gibt.
Gut. Sebastian, hast du noch was?
Ja, ich wollte noch mal zurückkommen auf die Konsole. Und ich hatte ja jetzt gerade, das ist mir jetzt gerade heiß eingefallen, wo es um dieses Car Rename ging, mit den Pattern, was ich mir zurechtgelegt habe. Dafür gibt es einen kleinen Helfer, der nennt sich Pat. Ich muss das mal ganz kurz raussuchen. Das ist ein Go-Tool, mit dem man auf der Kommandozeile sich eben Snippets speichern kann. Und ist super hilfreich. Also man kann sich das, man kann das dann halt aufrufen, kann in den Snippets, die man gespeichert hat, kann man dann suchen. Die werden, man kann dort einfach Kommentare mit hinterlegen. Und es ist eben super hilfreich, wenn man öfter mal irgendwas braucht, was man aber eben nur so alle paar Monate mal wieder irgendwie einsetzt. Wie zum Beispiel eben so das Umbenennen von mehreren Dateien. Das passiert bei mir halt immer, nachdem ich ja im Urlaub war oder sowas und möchte meine Fotos eben einsortieren. Und ich bin jetzt halt nicht jede Woche im Urlaub und brauche dementsprechend diesen Befehl immer nur so alle paar Monate mal. Und da ist das echt super, dass man da einfach nochmal nachfragen kann, gucken kann, wie war denn jetzt nochmal dieser Befehl? Gerade auch, wenn er aus der History raus ist schon, was jetzt nicht ganz so oft passiert, aber man muss sich ja trotzdem erstmal dran erinnern, wie war das nochmal?
Echt? Hast du da sowas?
Naja, welches Grundtool habe ich denn da eigentlich eingesetzt? Mhm. War das jetzt Convert oder war das einfach Move oder keine Ahnung? Also da musst du ja auch erstmal drauf kommen. Und da kannst du dann halt einfach Schlagwörter vergeben und kannst die Sachen auch synchronisieren. Mhm. Die kannst du dann auf einen mit GitHub in einen Gist reinladen. Diese Pattern. Daher auch der Name Pat.
Sozusagen deine selbstgestaltete History.
Also eigentlich sind es halt wirklich einfach Pattern, die du dir abspeicherst.
Okay.
Und die du dann auch wieder aufrufen kannst und kannst die auch direkt in die Kommandozeile laden. Das habe ich aber selber noch nicht gemacht. Ich nutze das halt wirklich nur, um mir coole Pattern, die ich gefunden habe oder die ich selber mal dann zusammengestrickt habe, mühselig, einfach abzuspeichern, damit man sie wiederfinden kann.
Hm. Und das auf der Konsole dann. Das ist cool.
Gut, ich versuche hier nebenbei schon mal die Shownotes zu schreiben. dann auch in die richtige Reihenfolge oder halbwegs in die richtige Reihenfolge kriegen hinterher. Dann Weiß ich nicht, Robert, du hast wieder noch ein ja. GUI-Programm, sehe ich.
Ich bin wieder auf der Oberfläche, ich bin wieder oberflächlich.
Ich mach nachher auch noch ein GUI-Programm. Gott sei Dank. Gerade als wir so drüber geredet haben, habe ich gedacht, ich hab noch eins, was auch GUI benutzt, ja.
Ich habe noch was, das ist an alle gedacht, die noch nicht so viel streamen, sondern eine riesengroße MP3-Sammlung haben und sich dann wundern, wenn sie durch ihren DLNA-Server, da die ihre Playlist abspielen, ihre Popliste oder was weiß ich was, und sich wundern sich, was für Songs habe ich denn da drin. Da gibt es ein wunderbares Tool. Es gibt zwei gute. Das eine ist zum Digitalisieren namens Audex, das sehr, sehr hilfreich ist, weil es auch die ganzen Informationen, Metadaten aus den Datenbanken holt, die es ja alle gibt, um da saubere MP3s zu machen. Aber manchmal irren die sich und dann möchte man die MP3s gerne editieren. Ich habe hier vor mir stehen meine kleine CD-Sammlung und Schallplattensammlung.
Deine MP3-Sammlung vor dir zu stehen.
Ja, ich stehe vor meiner MP3-Sammlung auf meiner Kiste hier und bin ganz fasziniert. Und hatte die digitalisiert und gemerkt, was ist das eigentlich, wie sind denn die sortiert, und ich will das ganz anders haben. Und da hatte ich ein Tool eben gefunden, das recht praktisch ist, um seine Listen irgendwie so hinzukriegen, dass man die sauber sortiert bekommt, zum Beispiel was das Genre angeht. Weil ich habe das doch gerne irgendwie so, ich mache mir immer dann von meiner MP3-Sammlung, wenn neue Musik kommt, automatisch lasse ich mir Playlisten generieren, die nach Genre geordnet sind. Weil dann kannst du sagen, hey, ich möchte heute nur mal Blues hören. Mach mal meine Bluesliste an. Und dann möchte ich natürlich die Songs richtig drin haben. Und da gibt es ein Tool, das nennt sich Kit3, mit dem man MP3-Daten reinladen kann. Und dann kann man da auch recht einfach die MP3-Metadaten von Version 1, 2 und 3 editieren. Und das geht richtig schön mit, ich kann die kopieren von Version 1 in Version 2 zu Version 3. Ich kann mir von Amazon das Cover holen und lade das in die Datei mit hinein, dass es beim Abspielen im Auto oder auf dem Handy sieht man dann gleich das Cover mit drauf. Und das ist ein sehr flinkes Tool, das dann eben mir geholfen hat, meine MP3-Sammlung mal so in den Griff zu kriegen, dass ich dann nicht irgendwelche wie hießen die, Atlantic oder komische Playlisten hatte, die mir nicht mal was vom Genre gesagt haben. Und dann konnte ich einfach nur mal reingehen und sehen, ah, das sind die und die CDs. Nein, die schreibe ich um, das ist für mich Blues oder keine Ahnung. Und habe dann da den Wust von MP3 so ordnen können, dass es auf meinem DLNA-Server dann so ist, dass ich auch die Familie dann nutzen kann und die dann mal hingehen können und sagen können, okay, ich möchte heute das und das hören, und die finden sofort den entsprechenden Sänger oder sagen, heute ist Pop dran, heute machen wir uns Popmusik, und zack, bumm, die Popliste läuft. Ein Tool, das wirklich sehr angenehm ist und auch auf der Oberfläche ist, aber eben sehr hilfreich und sehr umfangreich, weil man dann auch eigene Tags mit einbauen kann. Man kann die Covers mit reinladen. Das finde ich sehr schön. Und auch das wieder batchmäßig kann man dann die geladenen MP3s dann da editieren.
Also ganz ehrlich, wenn ich mit MP3s oder sowas arbeite, dann möchte ich auch eine grafische Oberfläche haben.
Ach, das hast du noch nicht mit Lame gemacht. Das ist cool.
Nee, ich muss sagen, ich habe eigentlich, meine MP3-Sammlung ist irgendwie nicht mehr so wirklich vorhanden, habe ich das Gefühl. Seit man doch irgendwie eher so auf Streaming-Dienste setzt.
Aha.
Laufen eigentlich nur noch darüber bei mir Musik, und dementsprechend habe ich noch nicht mal, ich habe zwar immer, ich glaube Clementine heißt das.
Ja, Clementine von Gnome, gell?
Genau, den habe ich zwar installiert, damit kann man ja auch so ein bisschen rudimentär zumindest die MP3s auch, die Metadaten da schreiben, aber ich habe das eigentlich nie im Einsatz.
Ja, ich gehöre da echt zum alten Eisen. Ich mag das, wie gesagt, ich habe mir hier an der Wand hoch die CDs hingestellt. Es sieht hier aus wie so ein kleines Tonstudio, und auf der linken Seite sind noch meine wenigen Platten, Schallplatten, die ich hüte wie einen Schatz, aber es ist, ich brauche das. Ich muss mir eine CD kaufen oder eine Platte. Ich brauche das. Das gehört für mich dazu. Ich kann das nicht nur streamen oder so. Das
Also bei Schallplatten, da komme ich sogar jetzt auch mal so langsam in die Richtung. Ich möchte das irgendwann mal in Angriff nehmen, aber zuerst brauche ich mal wieder einen Receiver. Mein Receiver habe ich leider im Sommer an Familienmitglieder vergeben und habe nicht damit gerechnet, dass dann die Receiverpreise durch die Decke gehen, weil eben eine Fabrik abgebrannt ist. Ja, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber es ist irgendwann so im August, September ist eine Fabrik in Flammen aufgegangen, die halt gerade für die AV-Receiver überwiegend die Chips herstellt und deswegen sind die Preise von denen wieder angestiegen. Also das Ding, was ich die ganze Zeit im Auge hatte, sollte so, ja, war mittlerweile schon knapp unter 1000 Euro, da ist jetzt auch der Nachfolger rausgekommen. Mhm. Ja, aber seit September ist das Ding wieder bei 1200, 1300 Euro ungefähr.
Okay, also ich hätte hier noch einen zweiten Schallplattenspieler stehen. Ich habe nämlich zwei, den habe ich mir von meinem Bruder geklaut, den zweiten, weil er braucht ihn nicht mehr. Ich habe ihm gesagt, ich behalte ihn. Du, vielleicht kann ich dir einen abgeben. Und so eine Onkyo-Anlage von meiner Frau steht auch noch im Keller.
Also bei dem Plattenspieler komme ich wahrscheinlich nochmal auf dich zurück.
Ja, mal gucken, können wir mal reden.
So, machen wir jetzt hier noch eBay oder was?
Tuxbay doch bitte.
Ja, also ich bin da ein bisschen bei Sebastian. Ich muss, also das mit Vinyl, also Schallplatten hat irgendwie was. Könnte ich mir fast vorstellen, aber da ist jetzt wieder dieses Zeitproblem. Also ich habe, glaube ich, sogar auch noch irgendwo einen Schallplattenspieler irgendwo in irgendeiner Kiste, Umzugskiste, die schon seit 2 Jahren nicht ausgepackt wurde und wahrscheinlich auch noch 2 weitere Jahre nicht angefasst wird.
Also wie war das? Nach einem Jahr soll man sie ungesehen einfach wegschmeißen oder so, gell?
Ja, also du meinst, ich soll den Schallplattenspieler ungesehen wegschmeißen?
Nein, schick ihn mir. Und der Sebastian kriegt meine anderen Schallplattenspieler.
Ich meinte eigentlich die Kiste.
Steht da Technics ist drauf? Dann schick ihn mir.
Nee, keine Ahnung. Der ist auch nur, ist nicht mein eigener. Den habe ich auch nur geerbt sozusagen. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Keine Ahnung. Und sonst, ich bin aber auch nicht der Musikfan, ich habe auch keine MP3-Sammlung mehr, also das, ich höre aber auch nicht so viel Musik. Früher für Radio Tux und Co. hatte ich ja so wirklich viel freie Musik, die man dann halt auch auf Events spielen konnte und so, aber die habe ich garantiert auch noch in irgendeinem Festplattenarchiv irgendwo jetzt vergraben auf dem NAS, aber ansonsten war ich noch nie derjenige, der so groß MP3-Sammlungen selber angelegt hat. Und wenn, dann muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ja, wenn, dann würde ich eher Amazon Music oder sowas anschmeißen. Die paar Sachen, die ich höre, findet man da noch gerade so.
Also ich muss sagen, das Einzige, wo es mir wirklich weh tut, ist bei der klassischen Musik, weil das habe ich irgendwann mal für mich entdeckt und relaxe dabei auch ganz gerne. Dann mache ich mir wirklich einfach mal eine halbe Stunde auch in etwas lauterer Lautstärke klassische Musik an. Und das fehlt mir aktuell wirklich, weil dafür habe ich halt auch die passenden Boxen im Wohnzimmer stehen. Und seit August sind sie leider nicht mehr erklungen. Ich bin jetzt so weit, dass ich gesagt habe, mir ist es egal, dass das Ding 300 Euro mehr kostet. Ich werde mir jetzt kaufen im Januar. Es war nur jetzt so kurz vor Weihnachten etwas blöd. Und weil es fehlt mir einfach extrem. Also ich brauche einfach diese halbe Stunde, 2-3 Mal die Woche, wo ich mich wirklich da so relaxen auf die Couch setze und einfach nur die Augen schließe und den Klavierspieler und den die gesamte Bühne einfach vor meinem inneren Auge halt sehe und dem Ganzen zuhören kann.
Oh, ich weiß, was du meinst. Also wenn man mal, ich kenne das von ich habe ja auch mal Geld investiert in Lautsprecher und wenn man dann mal die Sängerin einatmen hört und die Augen geschlossen hat und vielleicht sogar noch das Licht ausgemacht hat und im Dunkeln sitzt und dann hört die vor sich einatmen, dann kriegt man dann so die Nackenhaare aufgestellt und immer wenn das bei mir passiert, weiß ich, der Klang ist gut, der Klang ist sehr gut. ich weiß, was du meinst. Das fehlt mir auch noch. Und deswegen habe ich jetzt Weihnachten zwei Schallplatten bekommen. Oh, eine Supertramp-Platte, die ist gebraucht. Und natürlich aus meiner Zeit, The Boss, Bruce Springsteen, Born in the USA. Hat jetzt nichts bitte mit der aktuellen Lage zu tun. Es geht mir nur um das Feeling. Und die will ich jetzt dann mal am Wochenende auflegen und laut aufdrehen, damit die Kinder mal hören, wie so eine Schallplatte klingt.
Sehr schön.
Gut.
Ja.
Dann, Ingo, du hast doch gerade gesagt, du hättest noch ein anderes grafisches Tool oder?
Ja, genau, in Anführungsstrichen. Also, es ist schon grafisch, geht jetzt aber in eine völlig andere Richtung. Nämlich, es geht um Kinderspiele. J'ai compris, oder, also, wenn ich es französisch ausspreche, ich hoffe mal, das war die Variante, wie sie sich so vorgestellt haben, also G-Compris geschrieben. Mhm. Ja, wenn man das jetzt so ein bisschen französisch versucht auszusprechen, würde ich sagen, j'ai compris. Aber keine Ahnung, was die Entwickler sich also, gedacht haben.
Ich kann kein Französisch, für mich klang das sehr gut.
G-Compris ist ein Spiel, jetzt muss ich nochmal hier die Webseite wieder finden.
Ich habe den Link gerade gepostet.
Genau, ist eine. Ja, ich habe das Tab aber nicht mehr auf. Ich bin hier. Da. Ist nicht nur ein Spiel, ist eine ganze Spielesammlung. Da geht's, oder es ist für Kinder von, weiß nicht, 2 bis 10 und da sind hunderte Spiele drin. Also da geht's von Memory über Sachen Wissenschaft, wie eine Schleuse, wie der Wasserkreislauf funktioniert.
Oh, sehr schön.
Länderraten, Schachspiel und vier gewinnt und solche Klassiker sind dabei. Aber vom Buchstaben lernen, Wörter lernen, die Uhr lernen, da ist sozusagen alles, was man Kindern so beibringen will, muss. Irgendwelche Sachen zählen, Sachen vergleichen, also alles dabei irgendwie. Ganz nett gemacht. Gut, ich muss meinen Kindern noch die Anleitung sozusagen da meistens vorlesen, weil das ist nicht immer ganz, also gerade bei diesen, bei den etwas, also Wasserkreislauf oder so, das ist nicht so richtig intuitiv, finde ich, aber diese anderen Sachen, Zahlen, Buchstaben, Uhr und so weiter, das klappt schon ganz gut.
Ich bin hier gerade auf der Webseite, ich sehe, ja, die haben, also das sind ja wirklich dann auch nicht nur Wasserkreislauf, sondern hier sogar mit Elektrizität und so Sachen, also ist ja wirklich,
genau,
sieht echt
alles,
nice aus.
Alles, was man sich so vorstellen kann.
Richtig cool. Ja.
Also oder Gravitation, ja, da musst du irgendwie so ein Raumschiff von links nach rechts steuern, du darfst aber nicht zu nah an den einen Planeten, nicht zu nah an den anderen, weil er dich sonst anzieht, also das ist irgendwie ganz witzig. Wie gesagt, manches kommt immer aufs Alter des Kindes an, manche kannst du locker spielen lassen, andere musst du dich selber erstmal diese Anleitung durchlesen, bis du verstehst, was jetzt dieses Spiel machen soll, oder was die Idee dahinter ist, was sie gerade lernen sollen. Also da könnte man, manche Sachen könnte man noch so ein bisschen vereinfachen, aber insgesamt ist es sehr schön gemacht, wird auch innerhalb der KDE-Community entwickelt, kann man aber einfach installieren, öffnet dann ein groß Vollscreen Bildschirm und man ist dann in dieser quasi eigenen Welt, um dann in diesem Spiel verschiedene oder in dieser Oberfläche verschiedene Spiele und Lernspiele auszuprobieren. Ja.
Richtig cool.
Also Tipp für Leute, die Kinder haben.
Ja. Das,
oder selber mal was über Elektrizität und
Wasserkreislauf lernen möchte.
Lernen wollen.
Also,
genau.
Ich bin gerade schon so am Überlegen, ob ich mir das mal installiere. Das sieht echt witzig aus. Also,
wo hast glaub, du denn also, Sebastian? Müssen wir dir da helfen?
Also beim Wasserkreislauf ist, da steht dann auch, muss jetzt erst die Sonne anklicken, damit die Sonne dann hochgeht. Die Sonne verdampft dann das Wasser macht dann die Wolken und dann muss die Wolken anklicken, dass es dann regnet. Und dann, also es ist schon ganz süß.
Also ganz ehrlich, manchmal ist sowas auch entspannend.
Okay, oder für sowas, ja.
Wäre so ein Ersatz für deine klassische Musik, die du gerade nicht hören kannst.
Genau.
Kannst du die Zeit noch überbrücken im Wasserkreislauf. Finde ich gut.
Gibt's auch nicht nur für Linux, also gibt's wohl auch für Windows, macOS und Android. Ich kenn's nur unter Linux, keine Ahnung, wie die anderen Ports so sind. Wenn der ein oder andere Hörer das mal auf Android oder so probiert hat, kann er das ja mal sagen. Also ihr müsst nicht unbedingt Linux dafür haben. Wobei, sollte man natürlich, also.
Wir wollen hier niemanden zwingen.
Doch, eigentlich wollen wir alle zwingen.
Wir empfehlen nur.
Ausdrücklich. Mit Unterton.
Genau, also das ist mein GUI-Pick. Ah, ich habe noch einen. Nee, nicht ganz so schön, aber ist auch ein GUI-Programm. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Pavu Control. Aber wir hatten es ja vor der Sendung auch. Audio ist furchtbar. Also dieses Audio-Setup, dass das überhaupt funktioniert. Und auch jetzt bei uns mal wieder. Also es ist anstrengend. Jedes Mal neu anstrengend. Und die Sachen, die bei KDE und GNOME so dabei sind, um seine Sound-Sachen einzustellen, reichen mir meist nicht. Wenn man Pulse Audio hat, dann will man Pavu Control, gibt's auch als Qt, also für KDE, als Qt-Variante. Je nachdem, ob man jetzt GNOME, GTK oder Qt, Qt benutzt, kann man das Programm in den einen oder anderen Variationen verwenden. Und da kann man dann halt sehen, welches Programm gerade was abspielt und auch relativ, also weiß nicht, der Browser, der dann halt quasi in 5 Tabs verschieden gerade was abspielt und dann willst du vielleicht das eine auf die eine Soundkarte geben, das andere auf die andere Soundkarte. Und let's face it, in jedem von diesen blöden Videoprogrammen, die ich in letzter Zeit verwendet habe, ist es eigentlich immer die falsche Soundkarte. Es kommt immer auf meinem internen Lautsprecher an oder die Docking Station sagt, hu, ich bin übrigens auch so ein USB-Audio-Interface, nimm mich doch. Und ich denke mir, nein, dich will ich garantiert nicht. Ich will eigentlich dieses Focusrite haben. Und das ist eigentlich das, was ich immer haben will. Aber egal, ob das Jitsi oder Zoom oder Schieß mich tot ist, es ist selten das Richtige, dass es da rauskommt. Und damit man das dann umschalten kann, will man so ein Programm haben. Und ich komme mit den Eingebauten, die so bei KDE und GNOME dabei sind, irgendwie nicht so richtig zurecht. Vielleicht stelle ich mich aber auch nur blöd an, keine Ahnung. Ich installiere gleich meistens.
Also ganz ehrlich, ich würd ja sagen, das A in Audio kommt von Abenteuer. Das ist nämlich jedes Mal abenteuerlich. Man muss jedes Mal nach dem Neustart hoffen, dass wieder alles funktioniert, wenn man nicht gerade das 0815 Setup hier fährt. Und ja.
Ich muss dir auch sagen, ich bin voll bei dir seit diesem seit dem Homeoffice. Ich habe mir, wie gesagt, wir hatten ja auch schon vor der Sendung hier diverse Probleme mit Qualität, Klangqualitäten. Und ich habe hier so ein schönes China-Headset, was ich mir besorgt habe, weil ich mir immer dachte, ich muss nicht mein Focusrite und mein Mikrofon hier hinmachen, damit ich eine Videokonferenz mache.
Doch.
Bei mir hängt es von oben runter, das Mikrofon. Wenn ich das zu tief mache, dann sieht man mich ja gar nicht. Und was ich aber festgestellt habe, ich weiß nicht, ist auch noch niemand aufgefallen, im Firefox kann man ja nur einstellen, die Kamera und das Mikrofon, aber nicht die Lautsprecher.
Ja.
Und da hatte ich schon oft die Situation, Kamera hat er erkannt und genommen, dann hat er das Mikrofon vom Headset gehabt, aber über mein Focusrite waren dann die Lautsprecher aktiv. Ja, also so genau, Dreierkombination, und die in den Griff zu kriegen, ich gebe dir recht, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe dafür Mixer-Tui gefunden. Das ist ein Konsolenprogramm, das mit dem man dann eben ganz schnell über die F-Funktionstasten oben die Konfiguration machen kann, also auswählen die entsprechende Soundkarte und die zum Default setzen und mit Pfeiltasten rauf und runter gehen, um die Lautstärke einzustellen. Das war dann für mich der, obwohl ich auf der Oberfläche arbeite, der Segen, dass ich sehr schnell umschalten kann. Und jetzt geht's auch, dass ich das Headset ansprechen kann, kurz bevor ich dann im Firefox dann mich in die Konferenz oder sonst wo reinschalte. So habe ich das in den Griff bekommen. Also du bist nicht alleine mit der Problematik, mit den Soundkarten.
Ist es ein Tool für BSD oder gibt es auch für Linux? Weißt du das?
Ob, also ich kenn's jetzt vom BSD, ob das auch für Linux verwendbar ist. Es geht, ich glaube, es ist...
Weil dieses Parvo-Control ist halt für Pulse Audio, also das, ja, das wird dir wahrscheinlich unter BSD dann auch nichts bringen.
Es gibt's für BSD, ich habe schon nachgeschaut, und Pulse Audio gibt's ja auch für FreeBSD, okay, nur ja, als Audio-Engineer nehme ich halt Jack, weil der flexibler ist, so von dem her.
Das hatten wir in der Pre-Show auch schon, mir fehlt so ein bisschen die Entwicklung bei Jack, da ist in den letzten 2-3 Jahren irgendwie nichts mehr passiert.
Ja, da gebe ich dir recht. Das ist sehr hängen geblieben. Aber es ist halt das Einzige, was so wunderbar mit dem USB-Audio-Interface von mir, dem Focusrite, arbeitet. Und quer durch die Software kann ich mir halt andere Effekte reinladen und das funktioniert dann alles bei mir. Ich habe das Ardour als Aufnahmeprogramm für meine Sendung, für meine Podcasts, die ich mache, und da läuft es halt like a charm. Da kann ich genau das machen, was ich will, und da geht's über Jack ohne Störungen und ohne Stress, und das ist für mich als Unix- und BSD-Nutzer schon, da bin ich happy, wenn ich weiß, okay, Audio habe ich im Griff.
Wenigstens einer von uns hat Audio im Griff.
Ja, sagen wir so, ich meine, man leidet ja schon sehr als BSD-User. Linux hat ja wieder alles und da geht auch alles wunderbar. Mehr geht wesentlich mehr als bei BSD, und dann, wenn ich da schon was habe, was geht, da weiche ich nicht mehr davon ab. Also dann gibt es nämlich keine Diskussion.
Also ich weiß nicht, ob ich das richtige Tool jetzt gerade verlinkt habe. Ich stoße da auf Clear Linux, was auch immer, also da muss ich ganz ehrlich passen, das habe ich noch nicht gehört.
Clear Linux, war das nicht von HP oder so? Ist Clear Linux nicht
ich
HP?
Ich kann da mal gucken, also Mixer TUI, nicht maybe, Mixer okay. Tools, sondern Mixer TUI, Terminal User Interface, denke ich mal, heißt das. Mixer Terminal User Interface, und zusammen und kleingeschrieben, ein großartiges Tool, und ich sehe hier gerade auf GitLab gibt's das auch, Mixer TUI. Und ist wirklich wirklich so das, was ich als Toningenieur gerne habe. Ich will eine klare Oberfläche haben,
oh,
den Informationen.
Jetzt haben wir aber. Oh, jetzt bist du gegen dein Mikro gestoßen, glaube ich. Jetzt haben wir einen Brummen drauf.
Ich bin nicht gegen das Ding gestoßen und Brummen tut schon länger.
Jetzt habe ich einen ganz großen Brummen. Das ist jetzt bei mir auch gerade angekommen.
Ja, jetzt ist besser.
Weg?
Ja, weg.
Sehr gut. Okay, ich nehme zurück. Ist mein Head gegen das Mic gekommen. Entschuldigung. Aber es geht, hauptsächlich ist es unter BSD. Ich sehe es ja auch gerade in der Suche. Es wird hauptsächlich unter BSD anscheinend genutzt. Aber GitLab.
Aber das Terminal-Fenster, das kommt mir sehr bekannt vor. Das sieht aus wie dieser Alza-Mixer oder Pulse-Audio-Mixer. Ich weiß es nicht genau. Also es ist eins von beiden.
Du hast jetzt den richtigen Link reingelegt. Den habe ich jetzt.
Ja, sieht aus wie Alza-Mixer. Mhm. Das komplett so sieht Alza-Mixer aus.
Gut, also und der ist anscheinend jetzt, also der nimmt BSD hat ja noch so einen eigenen Mixer im Kernel drin und der greift auf den zurück und dann kann man ja die verschiedenen Soundkarten auswählen und wechseln. Ja, und das ist wirklich für mich das beste Tool, was man nutzen kann. Also was ich nutze jetzt hier mit mehreren Headsets und Audioausgängen und so, komme ich am schnellsten durch.
Also das gibt's für Linux, heißt AlsaMix und macht genau dasselbe. Es hat genau dieselbe Oberfläche, auch mit F6 Select Device.
Genau.
Das ist genau das, was ich vor der Show auch kurz gemacht habe, das aufgemacht, weil da kann ich nochmal wesentlich mehr auch fürs Focusrite einstellen, als ich jetzt in Pulse Audio machen könnte. Also das wird wahrscheinlich genau oder fast genau dasselbe tun.
Wahrscheinlich.
Und heißt unter Linux AlsaMix oder AlsaMixer.
Mixer, ja.
Mhm.
Ich hab's, ja, also genau, also ein Mixer. Ich kann ja einen Screenshot schauen, ich zeige es dir genauso aus.
Wir glauben dir.
Ah. Ja.
Dann gut. Klaue ich mir einfach mal eines der grafischen Tools, wenn wir schon bei den grafischen Tools noch sind. Wobei wir jetzt so ein bisschen Konsolentool dazwischen hatten. Nämlich Codium. Ich weiß nicht, wer von euch das eingeschrieben hat.
Ich habe das reingeschrieben, aber mach ruhig. Ja.
Podium, okay.
Ich würde auch sagen, das gehört seit diesem Jahr zu meinem Lieblingseditor. Darin mache ich eigentlich alles. Wobei ich sagen muss, ich bin derzeit auf VS Code umgestiegen, weil ich eben kurzzeitig Probleme hatte mit Plattform.io unter Codium. Da ist irgendwas, irgendwas kaputt und ich wollte mich da nicht groß mit beschäftigen und habe dann einfach erstmal VS Code installiert und bin eigentlich sehr zufrieden mit beiden Tools. Das ist eigentlich egal, welches man da verwendet. Die sind ja eigentlich ziemlich gleich.
Genau, bloß Microsoft trackt dich halt natürlich, wenn du VS Code verwendest und die Sachen sind halt rausgenommen aus Codium. Ich benutze auch Codium eigentlich oder VS Code für alles sozusagen in letzter Zeit. Ist die IDE, in der ich alles entwickle oder auch manchmal nur Markdown schreibe. Ist auch so das Tool, mit dem ich somit am meisten, neben hier Jaco Arke, ist das, glaube ich, eins der Sachen, die ich auch fast jeden Tag verwende. Das Einzige, was jetzt bei Codium bei mir in letzter Zeit aufgefallen ist, gibt so Remote-Entwicklungssachen und da hat Microsoft halt auch irgendwas reingefummelt, dass das nicht geht, wenn du Codium verwendest. Da musst du dann auch wieder VS Code nehmen.
Das heißt übrigens auch VS Codium, nicht VS Code allein, oder? Nicht Codium einfach so, sondern das ist VS Codium.
Kann sein.
Ja, ich habe gerade nachgegoogelt, weil ich den Link reinposten wollte und hab's gesehen, dass...
Da gibt's anscheinend mehrere Bezeichnungen. Also ich habe auch schon VS Code gelesen.
Nee, das Projekt selber sagt VS Codium und VS Code ist der von Microsoft direkt.
Genau, das kommerzielle oder das proprietäre, teilweise proprietäre Produkt von Microsoft, was größtenteils Open Source ist, aber eben ein paar proprietäre Komponenten hat und eben dich trackt. Und da hat die Open Source Community gesagt, ja, also wir finden das total geil, was ihr da macht, aber wir hätten gerne das mit ohne Tracking. Und haben dann halt VS Codium gemacht und
so wie beim,
je nachdem.
Wie beim Chrome, oder? Chromium?
Genau.
Chrome.
Daher kommt genau auch dieses
ja.
Ium. Ah, okay. Ium. Ja, ja. Ium, okay. Again, what learned.
Genau, aber das sehe ich auch. Und was auch sehr schön ist, das ist mir jetzt erst aufgefallen, in letzter Zeit, wo ich viel mit Git und ein größeres Projekt halt von der Uni aus hatte mit mehreren Leuten, wo wir auf Git gearbeitet haben, dass eben auch die Git-Integration sehr, sehr gut ist in VS Code. Ich denke mal, VS Codium wird sich da nicht viel geben. Und man da so ein bisschen auch eine GUI dann dafür hat, gerade für Leute, die eben mit der Konsole nicht so vertraut sind. Ich muss sagen, ich klappe bei mir halt dann doch eher das Terminal runter.
Ja, dito. Aber ja, du kannst in Code oder Codium kannst du auch in der Seitenleiste einfach deine Commits machen und irgendwas wegpushen oder so. Aber ich benutze da auch immer die Kommandozeile tatsächlich für.
Ja, gerade wenn man für Git sich dann Shortcuts auch gelegt hat und so. Also Aliasse. Und dann geht das auf der Kommandozeile dann doch irgendwie schneller. Aber gerade weil ich halt einige Leute, die überhaupt nichts, also die auch noch nicht mal Linux einsetzen, sondern halt unter Windows unterwegs sind, da im Projekt mit drin habe, das war für die natürlich sehr hilfreich. Auch wenn wir jetzt eigentlich größtenteils, wie heißt der nochmal, den Git Ahead eingesetzt haben. Git Ahead? Ja, Git Ahead, das ist auch so eine grafische Oberfläche für Git.
Okay, kenne ich gar nicht.
Ich weiß jetzt auch gerade nicht. Ich glaube, das müsste ein Open Source Tool sein.
Solange es nicht irgendwie von Atlassian hier irgendwie diese komischen Sachen sind, Source Tree oder sowas. Also bei uns auf Arbeit wollen irgendwelche Leute immer Source Tree haben und ich denke mir immer, was? Warum? Wer will das? Schlimm.
Weg! Bäh!
Weg! Atlassian Tools sowieso. Ich habe da eine starke Abneigung mittlerweile gegen.
Ich halte meinen Mund.
Ja, so Git Ahead ist auch ganz nett. Also ich habe jetzt gerade geguckt, ist auf GitHub zu finden auch. Und ist auf jeden Fall eine sehr schicke grafische Oberfläche und halt gerade für Leute, die sich mit GitHub und Git vor allem eben nicht so gut auskennen, ist das dann doch ganz hilfreich, um nicht die ganzen Kommandos lernen zu müssen.
Ja, ja, insbesondere wenn man es halt nicht, wenn es nicht dein Brot ist sozusagen, wenn man es nicht jeden Tag macht, dann ist das schon nett, wenn man den Leuten was an die Hand geben kann.
Es ist aber trotzdem immer gut, jemanden im Projekt zu haben, der weiß, wie es auf der Konsole geht.
um den Rest was zu ganz kaputt, wenn es kaputt ist.
Genau. Wobei, das kam jetzt aus dem Glück selten vor. Meistens war es dann doch recht einfach zu beheben. Aber ja, bei den anderen habe ich meistens gesagt, lösch einfach alles und lad's die gerade noch mal runter. meistens war es halt auch wirklich nur dann irgendwelche Kleinigkeiten, die dann nicht funktioniert hatten, und dann war das auch nicht so schlimm. Also war jetzt nicht, dass da massenhaft Code verloren gegangen ist oder sowas. Ja.
Wobei man sagen muss, also ich tue mir da mit dem Git und GitHub auch irgendwie schwer, und ich weiß nicht mal warum. Ich habe ja mal diese Bengel JavaScript Uhr, die habe ich ja immer noch und nutze sie sehr gerne und will da auch irgendwie meine Apps schreiben, und da ist es ja so, dass du das Original Repository klonst und dann schreibst du deine Apps und die kannst du dann pushen und dann werden die bewertet und gehen dann ins offizielle Repository über. Nur ich habe da immer mein Problem, mein Repository dann zu sagen, was ist denn Neues auf dem Master Branch, und das rüberzukriegen. Ich mache das eigentlich über die Webseite, die GitHub-Webseite, und ich kriege das immer falsch rum hin. Also er will immer das, was ich habe, was eh veraltet ist, rüber pushen ins Master Branch, und dann muss ich immer erst suchen. Ich weiß nicht, entweder stelle ich mich doof an oder ich muss da irgendwie nochmal einen Lehrgang machen, dass ich sage, nein, ich möchte ja das, was Neues im Master ist, möchte ich gerne wieder haben. Und oben kann ich immer nur von rechts nach links übertragen, und bis ich da die richtigen Repositories habe, das ist immer irgendwie verwirrend.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wenn man das halt nicht regelmäßig nutzt oder sich da näher mit beschäftigt, dann kann das schon sehr überladen sein. Gerade auch für den Anfang. Also ich habe es ja, wie gesagt, jetzt gerade erst gemerkt, hatte drei Kommilitonen, die noch nie was mit Git oder generell noch nie was von Git auch gehört haben oder von einer Versionsverwaltung. Und da kommen dann schon sehr witzige Probleme auf einen zu. Wie zum Beispiel dann auf einmal im Git-Repository Dateien, die mit V1, V2, V3 benannt.
Auch eine Idee.
Ja, klar. Ist man halt gewöhnt, so zu machen, ne?
Absolut. Es ist sehr, sehr witzig. Und dann,
oder diese Version nicht nehmen.
Genau. Und dann stehst du dann da und musst einfach nur grinsen und fixt das Ganze dann wieder und sagst dann, hier, ich habe übrigens mal die anderen Versionen gelöscht, die sind sowieso alle da. Ja, das ist, aber ohne es zu merken, wir haben auch jetzt gerade ein Tool genommen, was, glaube ich, jeder von uns doch mehr oder weniger häufig einsetzt, nämlich Git. Ich muss gestehen, bin ich auch gar nicht drauf gekommen, als ich drüber nachgedacht habe für die Sendung. Aber ich glaube, Git setzt sich mindestens, also wahrscheinlich sogar fast häufiger ein als VS Codium. Also
das, ja, mit deinen speziellen Projekten, die du ja auch schon in der letzten Sendung angesprochen hast, wo wir gemacht haben, da bist du ja dann. Das ist ja wie eine Dropbox oder wie eine Nextcloud gewesen eigentlich. Wenn ich das noch so richtig in Erinnerung hatte.
Ja, man kann halt echt vieles mitmachen. Also ich habe auch noch mein ETC-Verzeichnis mit ETC-Keeper mit Git verwaltet. Da setze ich das selber, was ein Glück, nur so rudimentär ein, weil eigentlich ETC-Keeper sich drum kümmert. Und aber ansonsten ist das halt wirklich, also ich habe die meisten Projekte, ich setze ganz gerne Vim auf der Konsole dann ein, um irgendwas zu bearbeiten. Ich weiß, Ingo, du bist eher der der Nano-Typ, gell?
Ja.
Ich halte die Klappe.
Genau, weil ich kann ja aus Vim nicht raus.
Ich habe den Easy-Editor, also was soll ich da sagen?
Also das Schlimme ist, wenn man sich einmal an Vim auf der Konsole gewöhnt hat, dann hat man das Problem, dass man in Nano auf einmal überall Doppelpunkt WQ drinstehen hat.
Ja, natürlich. Ist mir auch schon passiert, aber benutze halt, bei Vim muss ich halt so oft doch nochmal suchen. Also klar, 5 Zeilen gleichzeitig löschen, hier und da mal schnell was ersetzen, das, was man halt doch öfter mal macht, ist schon drin, aber alles, was drüber hinausgeht, halt nicht. Und
das dann ist das sogar, halt, ist bei dir sogar mehr drin als bei mir, weil ich nutze ihn halt wirklich einfach nur zum Editieren und finde es eigentlich ziemlich angenehm, ja. Ich weiß, ja. Um Nano ist es natürlich aber cool, dass du da mit der Maus dann auch an die Stelle klicken kannst oder sowas. Das ist manchmal vielleicht ein Ticken schneller, aber ich weiß nicht, ich krieg jedes Mal die Krise, wenn ich ein System aufsetze und es ist erstmal nur Nano da und nicht so.
Nee, das ist schon gut. Ist schon, also ich habe ja Studenten in Linux-Grundlagen unterrichtet und das ist, wenn du denen versuchst, Vim beizubringen, nur gesagt, Leute, also es gibt da mehrere Editoren, ja, ihr könnt hier die einfache Variante nehmen, ihr macht das Ding auf und könnt direkt arbeiten. Oder die viel coolere Variante vielleicht, ihr nutzt Vim, aber dann müsst ihr euch da einarbeiten, weil das ist
auf eigene Gefahr, denn sie wissen, was sie tun.
Genau, also wer langfristig dabei bleiben will und viele coole Sachen macht, go, Vim, ja, kein Problem, aber das ist hart.
Das ist aber
schon die mehreren Modi, das bei manchen steigt es da schon aus, dass man erst zwischen diesem Editor-Modus.
Aber das ist ja auch schon ein Krieg eigentlich oder eine Philosophie. Wer hat welchen Editor auf der Shell und warum? Also ich kenne das auch bei uns in der Arbeit, wenn ich da, weil ich bin auch also auf Linux mit Nano unterwegs und bei BSD habe ich den Easy-Editor, weil den machst du auf und schreibst einfach. Das ist so. Aber wenn du damit ankommst, dann sagt er, ey, mach mal dein Nano zu, mach mal einen gescheiten Editor auf. Mit Kim kann ich auch arbeiten, Texteteilen schreiben, geht auch. Peace, Friede.
Ich kann mich noch sehr gut an einen Workshop auf der Frostcon erinnern. Und da saß dann auch ein Kumpel vor mir und es ging um irgendwas auf der Konsole. Keine Ahnung, was wir da genau gemacht hatten nochmal. Aber Ich weiß noch, der Spruch von mir, er setzte so seine Maus an und machte irgendwas in der Konsole und ich so, wie, du verwendest deine Maus? Und das halt auch noch in der Lautstärke, das ist halt fast alle mitgekriegt haben und der ganze Raum hat halt geguckt und hat gelacht. Ja.
Blasphemie! Ist unglaublich.
Ja, nee, aber wie gesagt, das ist wirklich, ja, ich sehe es ja selber, ich habe früher auch Nano eingesetzt, lieber als Vim, und dann habe ich aber irgendwann mit Vim angefangen, warum auch immer. Und da gerade irgendwie so dieses Schließen, das irgendwie bei Nano dann für mich immer so der Krampf. Weil bei Vim ist es dann halt eben Doppelpunkt W und Doppelpunkt WQ. Ja, ich weiß, Steuerung X ist aber, ich weiß nicht.
Moment mal, du kannst beim Vim oder VI kannst du Doppelpunkt X machen für Speichern und Schließen.
Das ist gut zu wissen, aber WQ geht gut von da.
Spaß deinen Buchstaben.
Und dann noch ein Ausrufezeichen dahinter, damit
genau, damit es auf alle Fälle gespeichert. Wenn sie wissen, was sie tun.
Du meinst auf alle Fälle geschlossen, ja.
Genau, egal ob gespeichert oder nicht, weg.
Oh Mann.
No, das wird eine eigene Sendung, glaube ich.
Vim und Nano, einmal noch mit aufgenommen hier.
Ja, wunderbar, ganz wichtige Sachen. So, dann kommen wir noch zu Shell, wo wir schon gerade bei Editoren sind. Ich muss noch mal kurz ZSH, die beste Shell überhaupt, und Oma ZSH, weil nur dann wird's richtig lustig, picken, weil, sorry, also das geht einfach gar nicht. Insbesondere, wenn man ganz viel mit SSH macht, macht man noch einen SSH-Agent auf. Also seitdem ich weiß, dass man auch, weiß ich nicht, auf fremden Servern in Verzeichnisse springen kann und da direkt Sachen hinkopieren kann, man will einfach nichts anderes mehr. Es ist immer ein Krampf, wenn ich dann nur die Bash habe und irgendwie keine Autocompletion auf fremden Servern habe. Das will mir nicht in den Kopf, warum das dann nicht geht.
Also da kann ich mit dir fühlen. Also ich habe auch OmaZSH eine lange Zeit benutzt. Und man kann auch die Bash verwenden, wenn man so ein bisschen, wenn man sich auf der Bash so ein bisschen das zurechtlegt.
Ja, natürlich, es geht alles. Man kann auch Nano und Vim verwenden. Also ist es, sag ich auch nicht. Aber wenn man sich richtig damit beschäftigen will, dann nehmt doch bitte ZSH und
ich überlege gerade, wie dieses Projekt hieß. Es gibt ein Projekt, was so ein bisschen wie OmaZSH ist, nur eben für die Bash.
Für die Bash.
Okay. Direkt, und da kannst du dann halt auch auf der Bash direkt Plugins installieren und so ein Kram. Aber ich komme gerade nicht drauf. Aber ja, die Z-Shell ist glaube ich so doch das, was sehr häufig nachinstalliert wird bei den meisten.
Ja, ich meine, alle macOS-User haben das mittlerweile als Standard-Shell. Ich weiß gar nicht. Bei uns auf Arbeit ist es auch die Standard-Shell tatsächlich. Also du musst schon explizit drum betteln, wenn du die Bash haben willst.
und richtig betteln wahrscheinlich.
Ja, also ich wüsste nicht, wie man, also es gibt Leute, die können dir die Shell umstellen. Ich kann sie nicht umstellen. ich will aber auch gar nicht. Aber es gibt Leute, die können dir deine Standard-Shell umstellen, wenn man das will. Aber die Standard bei uns ist tatsächlich ZSH. Ja.
Ja, und ich bin, wenn wir schon bei Shell-Verbesserungen sind, ich bin letztens auf Fisch gestoßen, also was heißt letztens, eigentlich schon so vor über einem Jahr, auf die Fisch-Shell. Ich habe sie damals mal kurz installiert und mir angeschaut und war eigentlich sehr begeistert davon, habe sie aber trotzdem nicht als Standard-Shell genutzt. Ich weiß nicht mehr genau, irgendwas ging damals noch nicht so wirklich und hieß dann, ja, das ist nicht so 100% kompatibel auch mit der Bash. Das scheint es immer noch nicht zu sein, aber bis jetzt hat es mich nicht gestört und ich setze jetzt seit ein paar Wochen als Standard-Shell ein. Und was mir da eben ganz gut gefällt, also auch dieses Auto-Completion ist dort halt, so wie es aktiviert ist, kann man es auch bei Z-Shell machen. Das weiß ich, aber es ist dort halt standardmäßig direkt so implementiert, dass du eben den restlichen Befehl, den du jetzt gerade anfängst zu tippen, siehst.
Mhm.
Und du auch eben eine Vervollständigung mit, also du hast halt auch die Möglichkeit, wenn du was auf der Konsole eingibst und dann Parameter tippst, dass du diese Parameter vervollständigen kannst und dann steht da auch direkt so ein bisschen Manpage mit dabei, also für was jetzt welcher Parameter da ist an der Stelle. Und das finde ich super hilfreich, dass man da eben direkt so ein bisschen eine Beschreibung mit dabei hat, wenn man irgendwelche Befehle sich zusammenklöppelt.
Okay, habe ich mir tatsächlich, weiß ich nicht, das letzte Mal vor 10 Jahren angeguckt, glaube ich. Wäre vielleicht nochmal einen Blick wert, aber irgendwann bin ich von Bash auf ZSH gewechselt und bin bisher glücklich von dem her. Also, never change a running system oder so.
Ich glaube, ich habe es einfach immer verpasst, mir da so ein Setup mal selber komplett zusammenzustricken oder zumindest mal dann das Setup, was ich habe, auch zu speichern irgendwie, ich weiß auch nicht. Und dementsprechend habe ich das Problem dann jedes Mal wieder, wenn ich irgendwo auf einem System bin. Und jetzt mit der Fish Shell bin ich irgendwie so, ja, out of the box relativ zufrieden. Was auch sehr nett ist, es gibt einen webbasierten Konfigurator dafür, wo man dann halt einfach, also man kann dann die Fish-Config starten und dann kannst du halt im Browser eben die Konfiguration aufrufen und eben per Click and Click and Dirty wollte ich schon sagen, wo man halt einfach mit der Maus eben sich seine Konfiguration zusammenklicken kann, ist eigentlich ganz nett. Und was ich da auch ganz nett finde, also man hat ja die Aliase unter der normalen Shell, beziehungsweise auch bei Z-Shell. Und bei Fish, jetzt muss ich gerade gucken, wie dieser Spaß hieß, weil das sind nicht Aliase, sondern Abbreviations. auf jeden Fall, da kannst du dir dann halt auch Kürzel anlegen, die dann aber durch Schreiben des Kürzels und dann Leerzeichen automatisch voll ausgeschrieben werden. Und das finde ich halt super nice, gerade wenn man auf der Konsole, also wenn man irgendwelche Workshops macht und arbeitet auf der Konsole und gerade diese ganzen Git-Kürzel, die ich halt benutze, die sind so tief drin, dass ich schon fast gar nicht mehr ohne kann. Also wirklich, wenn ich an einem System sitze, wo die nicht drauf sind, tippe ich immer erst einmal die falschen ein, weil ich das intuitiv einfach schreibe. Und das Schöne ist, wenn du dann eben so einen Workshop hältst und dann der Befehl trotz deines Kürzels ausgeschrieben dann da steht. Und das ist mir nämlich schon gerade bei Git, ich habe einen Git-Workshop gegeben, da ist mir das halt auch mal sauer aufgestoßen, da ich dann mal ganz schnell gemacht habe, GCA für Git Commit minus A oder so ein Kram und dann steht, du hast halt gerade nicht dran gedacht und dann kommt dann so die Frage, was ist denn GCA für ein Kommando? Also, shit, tut mir leid, das sollte eigentlich Git Commit minus A sein und bei der Fish Shell wird es halt einfach automatisch ausgeschrieben dann.
Okay, das ist cool. Hm. Ja. Ja, also so für so Tutorials, Workshops, dann, das ist cool, dass es dann da komplett dasteht. Selbst wenn du es nicht komplett getippt hast.
Oder die ja, One-Liner-Helden.
Genau, das ist halt das Geile daran. Also glaube ich auch mit der Hauptgrund, warum ich die mittlerweile verwende. Gut, man kann sich auch so kleine Funktionen und sowas schreiben, ein bisschen einfacher schreiben. Vor allem kann man sie halt vorher testen. Und man schreibt eine Funktion einfach in der Konsole, führt die aus, guckt, ob das alles so funktioniert und wenn's funktioniert, sagst du einfach save function oder function save und gibst dann die Funktion an, die du halt gerade dir geschrieben hast und dann wird sie halt abgespeichert und du kannst sie immer verwenden und so Dinge. Oder kannst sie dann halt nochmal editieren und speicherst sie dann ab, wenn sie funktioniert. Ist auch ganz hilfreich.
Okay, die Fish Shell. Interessant. Joa, sonst noch was? Haben wir sonst noch interessante Projektchen?
Ich sehe, dass hier jemand PWGen hingeschrieben hat.
Ja, genau. Hab ich gemacht. Das ist so ein auch wieder ein Kommandozeilen-Tool, was ich, weiß ich nicht, alle 3, 4, 5 Tage bestimmt mal verwende, weil irgendwo muss man sich immer ein Passwort machen und da kann man, das kann man schön auf der Kommandozeile ausführen, das gibt einem dann, weiß ich nicht, 20 Passwörter aus, kann auch sagen, wie lang sie sein sollen und ob sie einigermaßen human readable sind oder eben nicht. Kann es auch noch ein bisschen verkomplizieren, aber ansonsten mit einem Kommando viele Passwörter generiert, die man dann halt für Dinge benutzen kann.
Das klingt sehr praktisch. Ich habe dafür halt mein Passwort-Storage, wo ich dann automatisch das halt mir anlege direkt.
Ja, aber manchmal braucht man auch so Wegwerfdinger. Also es
Gut, weil dafür ist es dann sinnvoll, ja.
Die brauche ich nicht irgendwo in meinem Passwort-Safe. Also manchmal ja, klar, könnte man dann auch in sein Passwort-Safe tun, mache ich manchmal auch, aber manchmal sitzt auch einfach so, du musst irgendwo schnell eine Buchstabenzahlenkombination eintragen.
Ja, dafür so, für so Einmal-Dinger, wenn du irgendeinen
also
Key generieren sollst oder sowas, dafür ist es vielleicht dann auch ganz, ganz praktisch.
Wegwerf-E-Mail-Adressen kann man den anderen mal den Alltag verschönern.
Ja, gerade jetzt hier, so pre-shared Keys für WireGuard oder so ein Kram, das wäre vielleicht dann auch mal ganz sinnvoll, ja. Das ist aber, soweit ich weiß, ein Standard-Tool, oder?
Ich weiß nicht, ob es bei Debian und Co. standardmäßig installiert ist. Auf jeden Fall gibt es überall. Also du kannst es überall installieren. Einfach apt-get install, yum-install, dfn-install. Das ist definitiv dabei.
Ja. Naja, ich sehe es gerade. Ich habe es bei mir nicht installiert.
Aber es ist eins dieser Programme, die ich standardmäßig immer mit installiere. Also wenn ich ein neues System aufsetze, weiß ich nicht, rsync, Nano, wenn es nicht der Standard-Editor ist, PWGen, ja, also da sind so ein paar Programme, die man einfach immer mit, die man immer auf
nie verkehrt.
Definitiv haben will. Ja. Selbst ein MC installiere ich fast immer mit, weil kann auch mal sein, dass man den braucht. Also Midnight Commander, wer so den Norden Commander von früher noch kennt oder Midnight Commander auch kennt, also in der Kommandozeile ein kleiner Dateibrowser, um Sachen von A nach B zu kopieren. Manchmal ist man ja doch faul.
Ist witzig, wie sich sowas hält eigentlich, gell? Also,
ja, es ist so.
Weißt du, was wir mit dem schon alles gemacht haben? Furchtbar.
Ja. Also es ist eins dieser Programme, PWGen, die ich immer gleich mit installiere.
Ja, ein kleiner, netter Helfer auf jeden Fall.
Screen Tmux haben wir jetzt auch noch erwähnt.
Ein Helferlein ohne Ende.
Sind auch Programme, die ich immer auf jedem Rechner gleich erstmal mit installiere.
Installierst du da beide?
Ich installiere beide, ja.
Okay, also ich habe mich da irgendwann mal auf Tmux eingeschossen und wüsste nicht, warum
tatsächlich ich Screen. Ja, das ist wieder ein bisschen wahrscheinlich dieser Altersunterschied. Screen gibt's länger, Tmux ist neuer. Ich habe halt mit Screen angefangen und man ist nicht komplett gewechselt. Also, okay.
Also ich fühle mich gerade geschmeichelt, dankeschön.
Ja, aber auch selber, also mit Screen, manche SSH-Session, wo man Rechner nicht durchlaufen lassen wollte, mit Screen vereinfacht, man konnte ins Bett gehen und man wusste, okay, das Zeug läuft noch weiter, man kann Rechner ausschalten oder auch mit Screen über die serielle Verbindung. Ich meine, muss man manchmal noch über serielle Verbindungen irgendwie auf manche Maschinen gehen und da ist Screen einfach Gold wert.
Ja, also Screen, wie gesagt, habe ich nie eingesetzt irgendwie. Ich habe Tmux gefunden und dafür und seitdem, also ich kenne Screen, ich weiß, dass es das gibt, aber so richtig verwendet habe ich es nie.
So Backup am Abend angestoßen, Screen-Session geschlossen, Rechner ausgeschaltet, morgen eingeschaltet und gebetet, dass der rsync durch war.
Ja, viel schlimmer ist, wenn du dann doch die Netzwerk, wenn du irgendwas nicht im Screen oder in Tmux gestartet hast. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Ja, ich muss dann immer wieder nachgucken, aber es heißt RETTY Raptor irgendwas. So, muss man nochmal nachgucken, wie es heißt. RETTY oder so. Ich guck mal kurz mal nach. Du kannst also tatsächlich eine Screen-Session starten und irgendwas, was du an einem anderen TTY sozusagen hängen hast, in diesen Screen reindingsen und hoffen, dass es geht. Das geht nicht mit allen Programmen, aber so
unglaublich.
So eine 90-prozentige Chance hat man schon. Raptor, nee, wie hieß denn das?
Ich weiß nicht. Wenn ihr zwei ja Screen einsetzt, also ich weiß nur bei Tmux, dann mache ich das ganz gerne, dass man dann halt auch mal so eine Shared Session macht, dass man einfach gemeinsam auf der Konsole sich gerade mal was anguckt, um halt auch Probleme nachvollziehen zu können, die der andere dann fixt oder so. Das ist, finde ich, ein ganz nettes Feature, dass man halt gemeinsam auf der gleichen Konsole arbeiten kann.
Mhm.
Klappt das unter, also gibt's da unter Screen auch eine Möglichkeit dafür oder, also wisst ihr das?
Nie gebraucht. Ich weiß es echt nicht. Ich kann dir nicht sagen. Ich könnte
okay, ich
es vielleicht,
bei Sonderfällen.
Ich könnte es mir vorstellen, dass es das gibt, aber fällt mir jetzt das, wüsste ich jetzt nicht, wo man das shared. Wobei eigentlich, wenn du es auf dem Server machst, na gut, dann muss er sich ja auf dieselbe Konsole mit demselben Login einhacken, dass er dann da auch die Screen Session hat.
Ja, nee, das kann man, also das geht über Temp-Ordner, kannst du dann da mit der passenden Berechtigung das teilen und
da können uns doch die Zuhörer dann bestimmt einen Lösungsansatz geben für Screen, wie man Screen Session sharen kann. Das wäre ja mal ganz interessant.
Ich habe gerade auch gefunden, es gibt einen Single- und einen Multi-User-Mode.
Hm.
Du kannst mit mehreren Leuten in der Screen-Session sein. Ja.
Also, hat ein Zuhörer hat das schon beantwortet. Danke.
Mache ich mit mehreren Leuten. Also, das ist, du kannst eine Screen-Session aufmachen, mehrere Leute können rein und jeder kann tippen und sehen, was der andere schreibt.
Ja, das ist auch sowas, warum ich überhaupt mit.
Aber das geht auch mit Teamux.
Genau, war auch der Grund, warum ich mit Teamux angefangen habe.
Ja, genau. Das tut. Ich finde dieses scheiß Tool nicht.
Ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind jetzt gerade bei der Shell. Ich würde einfach mal zum nächsten Thema springen. Ich habe nämlich noch Mosh mitgebracht, wenn wir ja schon so bei Remote Connections sind. Und Mosh ist eine, ja, Mosh steht für Mobile Shell. Und das ist ein Tool, mit dem man dann eine SSH-Verbindung aufbauen kann, die dann eben stabil bleibt. Also die ist robust auch gegen Abbrüche. Das ist sehr, sehr nett. Gerade wenn man mit dem Smartphone irgendwie sich mal zum Server connecten möchte oder sowas und nicht so die stabile Verbindung hat oder eben über den Wi-Fi-Hotspot vom Smartphone. Bei einer SSH-Connection, da bricht dir das dann einfach ab und bei Mosh verbindet der im Hintergrund dann einfach wieder neu und du kannst halt weiterarbeiten. Ich verbinde mich eigentlich mit meinen Servern nur über Mosh. Da ist halt, ja, also gerade beim Laptop oder sowas, klappst den zu, gehst nach Hause und arbeitest an der Stelle weiter, wo du aufgehört hast.
Okay.
Genau, muss aber der Server unterstützen, du musst einen extra Dienst auf dem Server laufen lassen. Deswegen, also es klappt nicht mit jedem Server, also das ist, musst du halt.
Ja, gut.
Also weißt du, jeder Server kann SSH, aber nicht jeder kann Mosh. Und,
ja, leider.
Und bei uns ging es dann auch auf Arbeit rum, das macht da XY und Z Sicherheitslücken auf. Ich habe mich da jetzt nicht so tief reingelesen. Ich weiß so, dass es Gründe gibt, das auch nicht zu tun. Ja, aber wenn es dein eigener Server ist, dann kannst du natürlich den Mosh-Server installieren und dich damit verbinden, weil gerade wenn du nur GPS-Verbindungen hast hier oder GPRS-Verbindung, GPS wäre auch eine,
War interessant.
One way.
GPRS-Verbindung, Edge, keine Ahnung, also eigentlich kein Internet, ja, dann geht das trotzdem noch irgendwie. Du fängst an zu tippen, wartest dann 10 Sekunden, irgendwann kommt der Befehl schon drüben an.
Genau.
Das ist schon ganz witzig, ja.
Ja, nee, aber es ist halt in dem Moment sehr praktisch, ja. Also man kann das Ganze ja trotzdem auch über WireGuard oder sowas noch hinten dran absichern. Ist halt dann die Frage, ob dann die Bandbreite wieder ausreicht. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Tool.
Sehr schön. Ja, sind wir durch, oder? Mit unseren? Oder hat noch jemand was?
Nein, also für die kleinen Tools, die man heute mal ehren soll oder Danke sagen sollte, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Genau. Danke für die super Tools, die es da draußen gibt.
Absolut.
Danke an die vielen Leute, die es überhaupt möglich machen, dass es diese tollen Tools gibt, ja. Dass man auf die Ideen kommt, sowas alles zu schreiben, sowas zu machen. Also ich meine, für egal, ob das jetzt S-Shuttle, G-Compré oder auch so DAWs wie Ardour, das muss man halt auch erstmal bringen. die Manpower auch dahinter zu setzen und das Ding durchzuziehen und es immer noch am Leben zu halten. Also das ist schon
absolut
bei vielen Tools schon Wahnsinn.
Da hängt ja doch ganz schön viel Arbeit drin. Ich denke mir, da ist es auch für uns, die es ja eigentlich so als manche Sachen selbstverständlich sehen, doch mal doch gut Danke zu sagen. Definitiv.
Absolut. Und vor allem halt auch, ja, man darf nicht vergessen, dass die meisten Tools eben kostenfrei zur Verfügung stehen. Mhm. Und da sitzen Leute hinten dran, die das in ihrer Freizeit oftmals freiwillig bauen und gerade auch diese ganz vielen kleinen Tools, diese kleinen Helfer, die wir jetzt heute auch zum Teil aufgezählt haben, das sind ja die, die einem den Alltag einfach leichter machen. Und deswegen mag ich solche Runden wie heute Abend ganz gerne, weil man dann auch Tools findet, und die haben wir, glaube ich, jetzt alle heute Abend auch gefunden, die man so noch gar nicht auf dem Schirm hatte oder gar nicht wusste, dass es dafür eine Lösung gibt für das Problem. Mhm. Ich meine, manchmal ist das Problem einem nicht bewusst, bis eine Lösung da ist. Aber so ist es halt. Und ja, von meiner Seite aus auf jeden Fall auch ein dickes, fettes Dankeschön. Wir haben jetzt, glaube ich, auch die richtige Zeit, wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen Danke sagen kann an diese ganzen Projekte, die auch jetzt gerade auch das Homeoffice ermöglicht haben und Co. Ich meine, die Sachen haben wir jetzt gar nicht angesprochen, wie zum Beispiel Jitsi oder auch Big Blue Button und so Dinge.
FreeRDP.
Genau, sind halt größere Projekte, aber die uns, glaube ich, jetzt gerade dieses Jahr sehr stark begleitet haben.
Ja, da gibt's einige, ja.
Und ja, vielleicht sucht man sich da einfach einen raus und sagt man noch ein besonderes Dankeschön dafür.
Genau. Oder viele haben auch Spendenseiten oder dass man, egal ob das jetzt über GitHub Sponsors ist oder auf der Webseite von dem entsprechenden Projekt, hat man auch öfter die Möglichkeit, den Entwicklern irgendwas, weiß ich nicht, für, egal ob es jetzt für einen bestimmten Bug ist oder einen bestimmten Wunsch, den man hat, oder einfach so, um Danke zu sagen. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann macht das doch mal, spendet doch mal an euer Lieblingsprojekt oder sagt zumindest, geht virtuell vorbei, sagt Hallo, sagt, wie toll er das Projekt findet. Das ist immer eine super Gelegenheit.
Ja, auch schon alleine diese Dankeschöns sagen, das sind Dinge, die einem sehr viel, ja, auch sehr viel Kraft gibt, um das weiterzumachen, muss man sagen. Also, ich kenne das auch teilweise und das ist wirklich, das sind immer die Punkte, wo man dann sieht, dafür mache ich das.
Ja, finde ich auch. Kann mich auch nur anschließen. Egal was, wie man es macht. Und wenn man mal sagt, hey, brauchst du vielleicht eine Übersetzung von deinem Programm in eine andere Sprache, reißt einem ja nicht irgendwie dann gleich der Zacken aus der Krone. Für solche Helferlein mal Danke sagen, das finde ich absolut in Ordnung. Und die Leute sind motiviert und freuen sich, dass das angekommen ist, weil sie haben ja schließlich eine Lösung gefunden für etwas, was vielleicht für uns einer jetzt erst zum Problem sind, haben die schon lange eine Lösung gefunden in Form eines Programmes und macht einen selber den Alltag einfach nur besser.
Gut. Dann Wort zum Sonntag.
Oh je. Prost.
Das musste doch auch mal gesagt werden. Also.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Gut. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr die restliche Zeit des Jahres jetzt hoffentlich genießt. Hoffentlich wird 2021 ein bisschen besser mit diesen ganzen Corona-Geschichten. Und wir hören uns im Januar wieder, dann wahrscheinlich mit so einem Jahresausblick, Jahresrückblick, müssen wir mal gucken. Wenn ihr noch ansonsten Vorschläge habt, egal ob das jetzt Themenvorschläge sind für unsere neuen Sendung, als auch wenn ihr sagt, hey, ihr habt jetzt dieses eine coole Tool, was ich jeden Tag verwende, eigentlich vergessen, könnt ihr uns natürlich das alles gerne in die Kommentare schreiben zu unserer Sendung hier auf radiotux.de. Also einfach mal in die Kommentare reintun, was ihr vielleicht noch für coole Programme habt oder wie gesagt, was ihr denkt, was sollten wir mal behandeln. Und mir bleibt sonst nur noch zu sagen, dass ich euch wie immer eine frohe Zeit wünsche. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Genau. Und ja, kommt gut rüber ins Jahr 1984 oder wie war das?
Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht.
Also, bis zur Januar-Ausgabe dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Servus, macht's es gut.
Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and you're listening to Radio Tux.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2020. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Manitou.